Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat geheißen, Sie dürfen über alles reden, nur nicht über 15 Minuten. Da habe ich mich erinnert, wie das gehen kann. Dachte mir, das machen wir so wie in der Politik. Schnelles Reden, nicht nachdenken und das Wichtigste weglassen. Dann schaffen wir das. Wir heißt, Sie müssen auch mitmachen, denn wenn ich schnell rede, müssen Sie schnell zuhören. Und dann ganz kurz und schnell klatschen und dann haben wir die Sache im Griff. Und das probieren wir gerade am Anfang mit einer kleinen Geschichte vom Optimisten, der einen Pessimisten trifft und der Pessimist klagt. Also es ist eine Geschichte aus chronisch aktuellem Anlass, muss man dazu sagen. Der Pessimist klagt und sagt, es ist ja alles nur noch viel schlimmer geworden, es ist grauenhaft, es ist so schlimm. Es ist wirklich so schlimm, schlimmer kann es nun wirklich nicht mehr werden. Doch, sagt der Optimist. Gut, damit wäre der Vortrag jetzt schon zu Ende. Wenn wir noch ein bisschen Restzeit haben, dann machen wir da weiter. Kennen Sie den Unterschied zwischen Humor und Psychologie? Das ist ganz einfach. Humor hilft immer. Aber es ist höchste Zeit, dass wir das wissenschaftlich noch besser ergründen. Deswegen habe ich mir gedacht, der Vortrag ist ja jetzt schon zu Ende. Machen wir doch jetzt gerade noch eine Live-Studie. Es ist ja schön, wenn Sie als Publikum da also ohne Vorwarnung mitmachen dürfen. Sie dürfen natürlich auch nur so tun, als ob Sie mitmachen. Das ist erlaubt. Aber wir machen da eine Studie, eine, die ich mal erfunden habe, weltberühmt natürlich inzwischen, eine sogenannte Voodoo-Studie. Also schauen, wo die Fernbedienung ist. Genau. Das eine Voodoo-Studie, also kein afrikanischer Zauber, sondern Voodoo, VU steht für völlig unkontrolliert. Denn die wissenschaftlichen Studien, einige wissen das vielleicht, sind so kontrolliert, dass sogar das Ergebnis in der Regel das ist, was erwünscht ist. Das heißt, meine unkontrollierte Studie ist, wie man so schön sagt, ergebnisoffen. Und DU steht für datenunabhängig. Das heißt, ich habe gestern Abend die Ergebnisse bereits festgelegt, weil damit sind wir datenunabhängig, sprich von Ihrer Tagesform hängt dann nicht ab. Ne? Und das wäre ja schade, wenn Ihre Tagesform das Ergebnis beeinflussen würde, oder? Das wäre ganz blöd. Sie ist, wie man das modernerweise natürlich heutzutage so macht, sie ist doppelblind. Doppelblind heißt, Versuchsleiter und die Teilnehmer drücken beide ein Auge zu. Dann sind wir da gut unterwegs. Jetzt für diese Studie, die machen wir jetzt schnell, den ersten Teil zumindest. Wenn Sie gerade was zu schreiben haben, dann nutzen Sie das und sonst müssten Sie das Ganze im Gedächtnis machen. Nämlich, gibt es ein Thema, einen Konflikt, ein Problem, das Ihnen im Moment die meisten Sorgen macht? Dann kurz überlegen, was macht mir im Moment am meisten Angst und Sorgen? Egal ob Symptomatik, Problematik, Konflikt oder irgendwas. Einfach ein Stichwort dafür, müssten Sie sich entweder merken oder aufschreiben. Oder wenn Ihnen es kein einfällt, können Sie beim Nachbarn schauen. Vielleicht gibt es ein gutes Angebot. Passt vielleicht. Und dann braucht es eine Zahl von 1 bis 10 für das Ausmaß von Angst und Sorge, die Sie im Moment zu diesem Thema haben. Und dann noch eine zweite Zahl, nämlich eine Zahl von 0 bis 10 für die Zuversicht, die Sie im Moment zu diesem Thema haben, dass es sich in absehbarer Zeit auf zufriedenstellende Art und Weise verändert. Also haben Sie jetzt einfach einen Begriff gemerkt oder auf dem Zettel, eine Zahl für den Angstwert und eine Zahl für den Zuversichtswert. Das war schon der erste Durchgang. In Wirklichkeit ist es ein Gedächtnistest, aber das muss man ja jetzt noch nicht. Natürlich gibt es Grundlagenforschung. Humor als Überlebenskunst, da ist natürlich Viktor Frankl, kommt einem da als erstes in den Sinn, ein Pionier und einer der weltbekanntesten Psychotherapeuten zu Lebzeiten schon, der bereits natürlich auch berichtet hat, wie Humor ihm zum Überleben geholfen hat in verschiedenen KZs, die wo er leider gelandet ist und gesagt hat, ohne Humor und ohne Lachen hätten wir das emotional nie überlebt. Nun, wir haben meistens nicht ganz so schlimme Rahmenbedingungen, aber Überleben ist auch für uns natürlich ein wichtiges Teil. Und da gibt es Forschung aus der Hirnforschung. Hirnforschung hat sich mal auf den Weg gemacht, Hirnforscherinnen, gibt es denn einen Humorteil im Gehirn, einen Humorpunkt oder irgendwas, was man antriggern könnte? Das wäre natürlich die tolle Lösung, oder? Dann könnte man einfach den Humor stimulieren im Gehirn und schon hätten wir es. Ist aber leider nicht so. Bei Depressionen, da gibt es natürlich ganz elementar wichtige Ergebnisse, völlig überraschend. Je mehr Humor, je weniger Depression, wer hätte das gedacht? Es kann aber natürlich anders sein, je weniger Depression, umso mehr Humor. Man weiß es nicht so recht, wie der Zusammenhang ist. Was für uns aber natürlich vor allen Dingen volkswirtschaftlich eminent wichtig ist, ist, der Humor ist die beste Prophylaxe für Burnout. Das ist jetzt wirklich relevant, weil das heißt, mit Sinn für Humor können Sie wesentlich mehr und länger leisten bis zum Burnout. Wenn Sie also jetzt das Burnout so in die Jahre 65 bis 70 verschieben, dann ist es perfekt, oder? Dann können sich auch die Taggeldversicherung und die Rentenkasse die Preise, die Kosten teilen, oder? Das ist so ideal. Was auch noch so bei Forschungen kommt, da machen wir so einen Nebeneffekt raus, aber der ist noch wichtig für Sie vielleicht, wenn Sie ihn noch nicht kennen. Nonsenswitze korrelieren positiv mit IQ. Also wenn Sie irgendwo einen Nonsenswitz hören, einfach lachen. Egal wie blöd der ist, lachen Sie einfach, weil es könnte ein versteckter Intelligenztest gewesen sein. Oder so. Ja, und dann gibt es natürlich Evidence-Based Überlebenskunst, das heißt Evidence-Based ist ja ganz modern heutzutage. Es gibt nichts, was so gewünscht ist in Partnerschaften, heute auf den Plattformen, früher in Zeitungsinseraten, wie Sinn für Humor, humorvoll. Ist wichtiger als gutes Aussehen, als viel Geld oder erfolgreich oder was auch immer. Das heißt, als Überlebenskunst sind schon viele Leute auf die Idee gekommen, man könnte Humor heiraten. Das ist ja gar nicht so schlecht überlegt, oder? Nur, da gibt es jetzt ein kleines Problem. Amerikanische Forscher, zumindest als es sie noch gab, die haben gern gezählt. Und die anderen Forscher natürlich auch. Die haben herausgefunden, Kinder lachen, lächeln 200 bis 300 Mal am Tag, Erwachsene 20, 25 Mal höchstens. Also nach dem heutigen Vormittag ist für sie fertig. weil sie ja doch schon deutlich über dem Kindergartenalter sich befinden. Aber das heißt, wenn man diese Zahlen ernst nimmt, dann ist die Idee, Humor zu heiraten, ungünstig. Außer sie würden im Kindergarten heiraten. Das ist aus anderen Gründen wieder nicht so gut. Und das erklärt natürlich also Humor heiraten ist jetzt nicht so gute Idee, aber es erklärt natürlich die zwei riesigen Diagnosegruppen, die so verbreitet sind, dass sie gar nicht offen diagnostiziert und diskutiert werden. Das ist das HDS und das noch schlimmere HDHS. Das HDS ist bekannt unter Humor Deficit Syndrome und das HDHS gibt ja immer eine verschärfte Form, wäre so die Humor Deficit Hyperseriousness Syndrome. Ne? Diese Diagnosen können Sie täglich auf Medien, Fernsehen, Tagesschau sehen Und Sie können selber beurteilen, das Ausmaß und die Korrelation zwischen Humordefizit und, sagen wir mal vorsichtig, Persönlichkeitsstörungen oder autokratische Anwandlung. Ja, das ist ein anderes Thema. Ne? So. Es gibt aber auch in der Pädagogik eine Studie in Belgien. Dort hat man Jugendliche gefragt, welche Eigenschaften sie sich wünschen würden von ihren Lehrern. Und die Lehrer hat man gefragt, was sie sich vorstellen, welche Eigenschaften für sie als Lehrer von Jugendlichen am wichtigsten wären. Sie brauchen gar nicht raten, bei den Jugendlichen mit Abstand Nummer 1 Sinn für Humor. Bei den Lehrern von Jugendlichen, die vielleicht zum Großteil jugendlich sowieso als Diagnosegruppe führen, bei den Lehrern von Jugendlichen kam der Humor nicht vor. Das ist Pech, aber es war ja auch in Belgien. Damit müssen wir uns deswegen nicht beunruhigen. Ja, wo gibt es also dann überhaupt den Humor? Also das wäre noch zum Thema Jugendliche. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ja, also den Humor findet man im Erwachsenenleben halt sehr wenig. Jetzt habe ich aber natürlich noch herausgefunden, wo der Humor eventuell ist. Männer sind der Beweis, dass die Natur Humor hat. Viele von Ihnen dürfen diese Folie nicht zeigen, aber ich darf sie zeigen. Ja, jetzt haben wir aber, könnte man auf die Idee kommen, wenn der Humor ja so nicht sich selber verbreitet, wenn wir jetzt auf die Idee kämen, im Ernst Humor zu suchen, was ja unter anderem in meinem Job, aber in Ihren Jobs vielleicht auch ab und zu mal der Fall ist, dass es ernst ist oder dass man was ernst meint oder dass man was mit Ernst zu tun hat, dann wäre es ja spannend, dann hätten wir ja eine Fülle von Humor oder Gelegenheiten, wenn wir sie im Ernst irgendwo finden oder herausfinden könnten. Und deswegen wäre das jetzt so in meiner Praxis, da ein paar Beispiele, eine Möglichkeit, man könnte Ernstes ernsthaft weiterentwickeln und dann gibt es ein schönes Sprachspiel, aber ist auch in der Realität oft so, dass man vom intensiven Ernstnehmen zum Ernstnehmen kommt. Kleines Beispiel, kommt immer wieder mal jemand in die Praxis und sagt, ja, ich komme, weil ich Angst habe vom Fliegen, ich habe Flugangst. Meistens sagen das die Menschen also vielleicht eher mit ein bisschen beschämend. Ich habe Flugangst, sage ich normalerweise, ah, sehr vernünftig. Außer Sie können fliegen. Aber wenn Sie nicht fliegen können selber, dann ist Flugangst etwas absolut Vernünftiges. Etwas vom Besten, was man sich, also. Dann sagen die, ja, aber im Swiss-Training haben wir gelernt, dass Fliegen inzwischen die sicherste Fortbewegungsmethode ist. Sage ich, ja, statistisch stimmt das. Wenn Sie aber die fragen, die im Grab liegen, weil sie abgestürzt sind, wäre spannend, was die dazu meinen. Dann haben wir das Feld geöffnet, weil jetzt muss man sich nicht mehr schämen für die Flugangst. Jetzt können wir in dieses Feld reingehen. Und nicht im Sinne von, ich muss unbedingt die Flugangst loswerden. Andere Klientin kam für ganz verschiedene Ängste. Das hat sich dann auch einige Themen bald verbessert. Sie hatte aber auch Flugangst, eine ganz spezielle, damals war schon vor 20 Jahren, eine ganz spezielle Art von Flugangst, die damals noch verbreiteter war. Und mitten so nach einigen Monaten Therapie hat sie gesagt, ja, übrigens wegen der Flugangst, die haben wir ja noch nicht bearbeitet, aber ich habe mir jetzt einen Flug gebucht in 3 Wochen. Ne? So mit der Idee, ja, wir müssten jetzt noch was tun. Ich gedacht, ja gut, also wenn sie in 3 Wochen einen Flug gebucht hat, dann stehe ich da nicht im Weg. Sie war eine sehr seriöse Geschäftsfrau. Und dann habe ich gesagt, ja, was macht Ihnen denn Angst? Dann fliegt, ja, sie hat gesagt, ich bin überzeugt, wenn ich ein Flugzeug betrete, stürzt das ab. Entweder wegen Terroristen, Bomben oder irgendwas. Ich sagte, ja gut, und da sind Sie wirklich überzeugt? Ja, 100%. Gut, also nicht gut. Aber ich sagte, ja gut, aber als seriöse Geschäftsfrau wissen Sie ja dann, was Sie zu tun haben, wenn Sie in ein Flugzeug betreten. Dann hat sie kurz gesagt, was meinen Sie? Ich habe gesagt, genau das. Sie müssen die anderen warnen. Denn das geht ja gar nicht, dass Sie wissen, es stürzt ab und die anderen, naiv wie die sind, fliegen damit. Das können Sie den anderen nicht antun, oder? Das ist verantwortungslos. Wir haben ein bisschen darüber diskutiert und beschlossen, dass sie Flugblätter entwirft, um die anderen zu warnen. Und wir haben den Text besprochen, diskutiert, wie könnte man es denn machen? Sollte man schon am Gate oder am Flughafen Eingang das verteilen? Und was würde dann, und sie hat natürlich sehr seriös weitergedacht, plötzlich hat sie gesagt, ja, vielleicht habe ich dann mehr Platz im Flieger. Es beginnt zu wirken. Und dann kam noch eine schöne Aussage, sagte, ja, vielleicht, oder das haben wir gemeinsam herausgefunden, vielleicht wechseln dann die Terroristen das Flugzeug, weil es sich ja nicht mehr rentiert. Oder? Also so ist es oft möglich, dass wir einfach über ernst nehmen und das vielleicht noch übertreiben und wirklich einsteigen. Jugendliche sind zum Beispiel auch, ich arbeite auch mit Kindern und Jugendlichen. Jugendliche kann sein, dass schon in der ersten Stunde ein Jugendlicher da sitzt, der meistens nicht ganz freiwillig gekommen ist und sagt, oh, meine doofen Eltern, die kapieren es überhaupt nicht, die haben überhaupt keine Ahnung. Und dann höre ich mir das an und dann sage ich, ja, wenn ich dich richtig verstehe, dann sind deine Eltern noch nicht gut erzogen. Die haben keine Ahnung, wie man Jugendliche erzieht. Die brauchen Nacherziehung. Es kommt sofort ein Nicken. Und wir haben sofort eine gemeinsame Basis und unterhalten uns über Erziehungsmethoden, vertrauensbildende Maßnahmen bei Eltern. Und wie man die Arbeit sich aufteilt unter Geschwistern, kann sagen, du, was machen denn deine Geschwister? Und kommt vielleicht, oh, mein älterer Bruder, der ist längst übergelaufen. Der hält zu denen, ja, das geht natürlich gar nicht, oder? Das sind erschwerte Bedingungen, die muss man zugestehen. Oder? So. Und was natürlich ganz schwierig ist, sind Einzelkinder. Denn Einzelkinder sind alleinerziehend. Und wenn Einzelkinder dann auch noch getrennte Eltern haben, die sich Verstärkung gesucht haben durch neue Partner, dann wird es wirklich mühsam, oder? Und abgesehen davon gibt es auch, und das muss man den Jugendlichen zugestehen, schwer erziehbare Eltern. Das kann vorkommen, oder? Also sozusagen mit Ernst nehmen ist man sehr schnell auf das, was hier eventuell auf der nächsten Folie kommt. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie entdecken, was der Titel dieser Folie ist. Die heißt Arbeit auf Augenhöhe. Ja, das ist jetzt nur ein kleiner Einblick, das müssen Sie jetzt nicht ganz auswendig lernen. Aber ich habe ja auch viele Humorkongresse organisiert in den in den 90er Jahren, Anfang 2000er Jahren in Basel und in Arosa und so weiter. Und da haben wir gemerkt, wenn es jetzt wirklich um heilsamen Humor geht, in der Therapie, in der Pflege, in der Medizin, im Coaching, dann braucht es da natürlich eine Einschränkung. Das gilt nicht für Satire oder politische Comedy. Da ist klar, da darf auch was anderes vorkommen. Aber wenn es um heilsame Arbeit geht oder heilsame Anwendung, dann braucht es diese distanzierende, so wie ich das mal in einem Duden-Ausgabe gefunden habe. Bei Duden ist es schön, da gibt es meistens jedes Jahr eine neue Ausgabe. Kann man so lange suchen, bis man was findet, was genauso ist, wie man es haben will. Und die haben hier das so wunderbar beschrieben als wohlwollend distanzierende Haltung. Und dieses Wohlwollen ist natürlich in der therapeutischen Arbeit ganz elementar. Und gibt noch ein kleines Beispiel, und, genau, wo man jetzt sind wir da rausgefallen, das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, wir machen jetzt einen Crashkurs Genau. Ah, nein, jetzt sind wir wieder draußen. Gut, auf der Folie steht ja nur, Clint Eastwood geht einkaufen. Es wird sich selbst erklären. Also, und es geht darum, vielleicht zum Beispiel, wo man sehen kann, dass humorvolle Interventionen Würde steigern können, Würde voll sind und Scham eher abbauen können. Das ist ein bisschen ein spezielles Beispiel, aber für Sonntagvormittag soll es gerade gehen. Ein damals ungefähr 22-jähriger junger Mann kam für ein Erstgespräch in die Praxis, muss sich das äußerlich vorstellen, 1,90 groß, ganz schlank, lange blonde Haare, sehr sensibel wirkend, helle Haut, Jeans, Cowboystiefel, zwei Lederjacken mit Nieten übereinander getragen. Er kam reingeritten in die Praxis, hat sich hingesetzt und hat gesagt, das ist eine Doppelstunde, nehme ich die erste und die letzte gleichzeitig. Ich habe gesagt, oh ja, interessant. Sie sagt, ja, weil meine Tante schickt mich, Tante, Psychotherapeutin in einer anderen Stadt in der Schweiz, meine Tante schickt mich und die nervt, wenn ich nicht komme, jetzt bin ich halt da, machen wir die Stunde und dann gibt die Tante vielleicht endlich Ruhe. Also, ich sage, okay, ja. Und jetzt? Ja, du meinst, die Stunde müssen wir ja machen, damit es ehrlich ist. Oder? Also gut, machen wir die Stunde. Ja, wie kommt denn die Tante auf die komische Idee mit Psychotherapie? Ja, du meinst, vielleicht wegen den Ängsten. Ich sage, ja, was heißt Ängste? Ja, gestern habe ich versucht, im Laden einzukaufen bei uns im Quartier, bin rein, wurde es mir mulmig, konnte nichts kaufen, war schon wieder draußen. Kann auch in kein Restaurant mehr gehen, traue mich eigentlich nicht mehr in solche Sachen rein. Und ich plane eigentlich wieder bei den Eltern einzuziehen. So, ah, okay, ja, das könnte der Grund sein, vielleicht für die Tante. Und wie schaut denn das Leben sonst so aus? Ja, hat er gemeint, nicht so gut. Gerade ein Studium an der ETH, hat ihm nicht gefallen, abgebrochen. Beziehung ist gerade eine in die Brüche gegangen. Aber ein Hobby gibt es, Musik. Da gibt es Training mit Kollegen, gründen eine Band wahrscheinlich. Das ist etwas, was ihm Spaß macht. Aber sonst ziemlich düster. Und gesagt, ja, und was gibt es denn sonst für Pläne im Leben? Gibt es da irgendwelche Ziele? Ja, und gesagt, nur, ich möchte unabhängig sein. Ich möchte völlig unabhängig sein. Total unabhängig. Eben, wir erinnern uns an das Äußere, Cowboy-Stiefel. Und gesagt, ah, John Wayne. Hat er sofort korrigiert, sagt, nein, Clint Eastwood. Habe mich natürlich sofort entschuldigt. John Wayne war völlig daneben, oder? Also so das Beispiel. Aber Clint Eastwood, so offene Colts, einziger Relo, keine Worte. So diese Art von Unabhängigkeit. Ja, dann war immer noch Zeit. Und ich gesagt, ja, und wie läuft denn das, wo Sie gestern da einkaufen wollten? Wie spielt sich das denn genau ab? Er sagt, ja, ich bin dahin, da wurde es mir mulmig, ich musste wieder raus. Ich sagte, ja, was wäre denn am schlimmsten, wenn Sie da reingehen würden und es schlimmer werden würde? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Ich sagte, weiß ich nicht. Ich sagte, ja, vielleicht würden Sie in Ohnmacht fallen. Oder, na, Ohnmacht eher nicht. Ich sagte, ja, wenn Sie noch weiter reingehen, würde es Ihnen richtig schlecht werden. Er hat so ein bisschen so reagiert. Ich sagte, ja, müssten Sie vielleicht kotzen da drin? Ich sagte, weiß nicht. Er hat gesagt, ja, haben Sie da schon mal gekotzt in dem Laden? Er hat gesagt, nein, natürlich nicht. Er hat gesagt, ja gut, aber wie wäre es, wenn Sie es würden? Wo würden Sie denn dorthin kotzen? Was gibt es da für einen Boden? Holzboden, Linoleumboden, Steinboden, das macht einen Unterschied, oder? Das spritzt ganz anders. Ne? Also so. Oder Sie könnten ins Regal kotzen, dann zieht das so die Fäden runter. Ich habe ihm das schön ausgemalt, ihm war es ein bisschen mulmig. Wir konnten es aber richtig riechen in der Praxis. Also und gesagt, Sie können am Vordermann den Nacken kotzen, da stehen meistens welche rum. Dann ist bei mir so dieser Film weitergelaufen und habe gesagt, eigentlich wäre das die Lösung. Hat er mich so angeschaut. Ich sage, stellen Sie sich vor, Sie kotzen diesen Laden bei Ihnen ums Eck, wo man Sie kennt vielleicht oder so, oder dann auf jeden Fall. 4 Tage hintereinander voll. Was passiert, wenn Sie am 5. Tag durch die Tür kommen? Das ist wie Clint Eastwood. Sie kommen rein, alle halten den Atem an. Keiner dreht Ihnen den Rücken zu. Jeder ist hilfsbereit, so kann ich Ihnen was helfen. Und ich gehe jede Wette ein, dass Sie an der Kasse nicht anstehen müssen. Daraufhin musste er lachen und grinsen. Das mit der Kasse hat Eindruck gemacht wahrscheinlich. Und dann war die Stunde zu Ende. Dann hat er gesagt, darf ich Sie was fragen? Ich sagte, ja klar, selbstverständlich. Darf ich nochmal kommen? Er hat gesagt, ja von mir aus, gerne. Dann fängt er an zu schmunzeln und schaut mir an und sagt, weil ich weiß nicht, wer hier mehr spinnt, Sie oder ich? Dann habe ich gesagt, das weiß ich auch nicht, aber ich kriege Geld dafür. Das war dann der Beginn einer längeren Therapie. Die war nicht jede Stunde so lustig. Aber nach dieser ersten Stunde konnte der wieder einkaufen und in Restaurants gehen. Nicht, weil die Angst weg gewesen wäre, sondern weil jetzt die schönen Bilder kamen. Wenn er jetzt einkaufen gegangen ist, wurde sie mulmig und dann kamen die schönen Bilder. Ich könnte dahin kotzen, ich könnte den voll kotzen, ich könnte das alles machen und das weiß keiner. Wir haben noch vorher festgestellt, dass mehrfaches Vollkotzen in Zürich erlaubt ist. Offene Kotzen sind verboten. Und vor allen Dingen ist das ein ganz neues Einkaufsgefühl. Und man merkt, die Person, die kotzt, die steht am sichersten Ort. Wenn jemand Angst haben sollte vom Einkaufen, dann wären es eigentlich die anderen. Ja, das weiß nicht, wie wir in der Zeit sind. Weil wir haben ja jetzt noch unsere kleine Studie zum Auflösen. Das heißt, Sie müssen jetzt nochmal zurückbuchstabieren auf die sich erinnern. Es gab da was, was Ihnen vor 20 Minuten Angst gemacht hat oder Probleme gemacht hat. Und jetzt erinnern Sie sich an diesen Bereich, an dieses Thema und jetzt schauen Sie, wie viel Angst macht das jetzt von 0 bis 10. Haben Sie einen zweiten Zahlenwert. Und wie viel Zuversicht haben Sie jetzt, dass sich das gut ändern wird zu diesem Thema. Also haben Sie 2 Angstzahlen und 2 Zuversichtszahlen. Haben Sie die? Gut, und dann werten wir das jetzt aus und vergleichen es mit den Ergebnissen, die ich schon vorfabriziert habe. Bei wem ist die Angst zu diesem Problembereich oder Sorge gleich geblieben? Gut, das sind die Charakterstarken. Bei wem ist die Angst 1 weniger? 2 weniger? 3 weniger? Gut. Dann Zuversicht. Bei wem ist die Zuversicht gleich geblieben? Also auch wieder die charakterstarke Gruppe. Bei wem ist die Zuversicht um 1 gewachsen? 2? 3? 4? Brauchen wir nicht fragen. Gut. Habe ich irgendjemand übersehen oder gibt es noch irgendwas? Okay. Ja, ich muss sagen, meine Ergebnisse zu Hause sind eine Spur besser. Deswegen nehmen wir auch die von mir zu Hause. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und